So, bevor ich anfangen kann, brauche ich mein Remote Control auf Englisch. Wie sagt man Fernbedienung auf Deutsch? Mein Zauberstäbchen, ja. Das ich jetzt die ganze Zeit mit dir herumgetragen habe und jetzt natürlich wieder vergessen habe. Da bitte das mal. Helmut ist mein Ersatz-Zauberstäbchen. Für alle Fälle. Genau. Ihr seht da schon, ich habe eine Folie vorbereitet. Scott McNamara. Wer kennt denn? Kennt denn irgendwer? Die Berner vielleicht. Hallo übrigens. Jetzt begrüße ich euch richtig. Ja? Vorhin habe ich es nicht gescheit gemacht. Hallo. ich habe den Scott getroffen in Linz. Der war letztes Jahr in Linz. Der kommt von einer Vineyard in Irland. Causeway Coast Vineyard, oder? Habe ich das richtig gesagt? Genau. Jetzt ist er in Amerika. Er wurde von der Causeway Coast Vineyard als Senior Evangelist Pastor eingestellt, also zuständig für Evangelisation. Und er ist damals auf die Straße gegangen, jeden Tag, hat jeden Tag mit Menschen geredet und hat keinen blassen Schimmer gehabt, was er redet und was er tut. Ja? Und hat gesagt, Gott, ich brauche deine Hilfe. Und über die Zeit hat Gott ihm dann tatsächlich geholfen, ja. Und hat ihm wirklich ein Werkzeug in die Hand gegeben, das wirklich die Menschen abholt. Er sagt, er pflückt die Äpfel, die reifen Äpfel vom Baum, ja. Und pflückt, das klingt ein bisschen blöd, aber er pflückt die Menschen, die bereit sind, ihr Leben Jesus zu geben, ja. Und ich habe ihn erlebt und er macht das mit Leib und Seele, muss ich sagen. Und er kommt jetzt zu uns auf Besuch Ende August. Und er wird am Freitagabend, am 30. August da sein bei uns und uns einfach mal erzählen, was er so macht, wie er das macht. Und dann am Samstag uns begleiten bei unserem offenen Gottesdienst, wenn wir rausgehen. Also wenn ihr Zeit habt, tragt euch das bitte ein. Es ist super spannend, wie er das macht, was er macht. Wir haben es in England jetzt auch wieder gemacht, wie wir bei der Trent Vineyard waren. Sind wir damit auch rausgegangen. Es ist spannend, das in einer Nicht-Muttersprache zu machen, auf Englisch zu machen für uns. Aber es funktioniert trotzdem. Ja. Und es war sehr ermutigend, weil die Leute sehr offen waren, auch dort, und auch bei uns sehr offen sind, haben wir gemerkt. Also sehr spannend. Und ja, lasst euch einfach inspirieren von ihm. Und wenn ihr Zeit habt, kommt bitte vorbei und hört euch das an, was er uns zu erzählen hat. Er hat eine wilde Geschichte. Er war in einer Boyband in Irland, war so am aufsteigenden Ast, aber gleichzeitig Drogen und Absturz und über viele Wege dann Bekehrung und Jesus und dann Theologiestudium und dann wieder Absturz und kaputte Ehe und dann irgendwann Versöhnung mit der Frau und ja, Einstieg in den Superdienst. Ja, und was er macht, ist wirklich fantastisch und ja, können wir uns echt ein bisschen was abschauen, glaube ich. Genau. Also merkt euch die Daten vor, 30. und 31. August ist das. Bevor ich zu meinem Thema komme, danke Carina für das, was du uns erzählt hast. Und die Tränen sind voll okay, weil der Heilige Geist tut es auf seine Art. Es ist für manche von uns auch so, bei anderen ist es anders, aber es ist voll okay so. Und das darf man schon zeigen. Und muss man auch gar nicht so lange erklären. Ist ja halt so. Genau. Mein Thema heute ist die Großzügigkeit. Wir sind ja so in einer Serie, wo es um alle möglichen Themen geht, die vielleicht so ein bisschen, manche sind heiße Eisen, wie zum Beispiel Geld oder Sex. Das kommt noch. Geld und Sex, ja, das sind so die heißeren Eisen. Meins ist heute nicht so ein heißes Eisen. Aber trotzdem spannend, die Großzügigkeit. Ich denke mal, jeder von uns lebt Großzügigkeit auf die eine oder andere Art, glaube ich. Und meistens reden wir auch nicht groß drüber, wir tun es einfach. Aber heute wollen wir mal ein bisschen drüber reden und uns ein bisschen genauer anschauen, was ist das eigentlich mit der Großzügigkeit und was steckt da aus der Bibel heraus dahinter. Wenn man sich so ein bisschen die Definition anschaut von Großzügigkeit, dann heißt das, das freiwillige Geben über das normale Maß hinaus. Also nicht so, was man als angemessen oder normal empfindet, sondern ein bisschen mehr. Ja? Und ich glaube, alle, die wir hier sitzen, machen das auch praktisch. Auch zum Beispiel in die Gemeinde hinein seid ihr sehr großzügig. Ja? Also ich merke das immer, vor allem im Finanziellen natürlich einerseits, wenn ich aufs Konto schaue, aber ich merke es auch, wenn ich anschaue, wer aller mithilft und wer aller beiträgt hier. Ja. Das sind so die praktischen Signale der Großzügigkeit, die ich bei uns sehe. Bei der Großzügigkeit im Reich Gottes kommen dann noch ein paar Prinzipien dazu. Zum Beispiel rechnet die Großzügigkeit im Reich Gottes damit, dass Jesu mit seiner Gegenwart reinkommt. Und zwar egal, wie die Umstände sind und dass wir ihm vertrauen, dass er reinkommt. Das heißt, ich muss nicht erst alles haben, was ich für die Großzügigkeit brauche. Oder nicht alles haben, was ich brauche, um ein Bedürfnis oder eine Not zu stillen, die ich sehe. Das heißt, ich rechne damit, dass Jesus mir das gibt, was ich brauche, sobald ich es brauche. Oder vielleicht sogar erst, wenn ich schon losgegangen bin und angefangen habe, großzügig zu sein. Irgendwas zu tun, was großzügig ist. Irgendwas zu geben, was großzügig ist. Und obwohl ich losgegangen bin und nicht so genau weiß, wie es funktionieren könnte oder passieren könnte. Und noch so ein Prinzip, das im Reich Gottes zur Großzügigkeit gehört, ist, dass die Großzügigkeit in der Regel zu uns zurückkommt. Weil wir Menschen segnen mit unserer Großzügigkeit. Und es kommt vielleicht in ganz anderer Form zurück, aber es kommt zurück, weil wir segnen. Und dadurch selber gesegnet werden. Ich möchte mir mit euch drei Aspekte anschauen, ja, die zur Großzügigkeit dazugehören. Und das sind sicher bei Weitem nicht alle. Ja, es fallen euch sicher auch noch welche ein, die es gibt. Die drei Aspekte, die habe ich jetzt nicht selber gesucht und gefunden. Ich habe mich da einfach ganz banal inspirieren lassen von Martin Bühlmann. Der hat, glaube ich, ein Jahr lang über Großzügigkeit immer wieder geredet. Ich glaube, da war er schon in Berlin, nicht mehr in Bern, ja. Aber ich habe mir auch seine kurzen Videos angeschaut. Er machte immer diese Kaffee mit Martin Videos. Ich habe mir Predigten dazu angehört, auch von anderen Leuten in Berlin. Und dieses Thema Großzügigkeit hat sie ein Jahr lang begleitet. Und ich habe mir das angehört und mir da einfach ein paar Sachen rausgepickt, wo ich mir gedacht habe, hey, das könnte uns auch weiterhelfen oder vielleicht inspirieren oder motivieren, uns das Thema genauer anzuschauen. Also ich habe mir drei Aspekte rausgeholt. Der erste Aspekt, der vielleicht uns nicht als erstes einfällt, wenn wir über Großzügigkeit reden, ist der Aspekt Vergebung. Und ihr fragt euch vielleicht, naja, okay, aber wie hängt das jetzt genau zusammen? Aber ich habe einen schönen Bibelvers gefunden, der uns das ein bisschen veranschaulicht. Und zwar in Matthäus 18, Verse 21 und 22. Das steht, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Also ich kann mir vorstellen, er war da ein bisschen genervt schon vielleicht, ja, wie es wir auch manchmal sind. Und dann sagt Jesus, nein, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Also in einer Situation, wo du vor 7-mal schon genervt bist, dann ist 77-mal unendlich oft wahrscheinlich. Ja. Und nicht so leicht. Aber das veranschaulicht uns schon dieses Prinzip. Es ist auch ein Großzügigkeitsprinzip dahinter. Ja. 77 Mal. Immer wieder. Ja. Auch wenn es vielleicht nicht einfach ist, leicht ist. Was da in Wirklichkeit dahinter steckt, ist, dass in einer Kultur der Großzügigkeit und der Vergebung Menschen was machen dürfen? Fehler, genau. Die dürfen Fehler machen. Sie dürfen ihr Ziel auch mal verfehlen, könnte man auch sagen. Und so, durch dieses Ziel verfehlen dürfen, können sie kreativ sein und offen sein und das auch bleiben. Wir wollen unsere Sache gut machen, wenn wir was machen, oder? Also, ich glaube, das geht uns auch fast allen so. Wir wollen es gut machen, wir wollen vielleicht sogar exzellent sein. Also, das habe ich in der Trend-Vignette auch gesehen. Die wollen wirklich exzellent sein. Wirklich. Also der Helmut war bei denen, wir haben am Sonntag versucht, so ein bisschen mitzuhelfen. Ja. Wirklich geholfen haben wir nicht, wir waren mehr Anhängsel oder vielleicht auch mehr Arbeit für die, aber wir wollten einfach ein bisschen schnuppern, wie die das machen, ja, und haben uns dort angehängt. Und der Helmut war bei den Refreshments, also bei den Drinks, Kaffee, Tee, Limo, Kaltgetränke, auf Deutsch, genau, na, auch Warmgetränke. Ja, du warst bei den Kaltgetränken, Entschuldigung. Genau. Und der Helmut kommt zu mir, kaum hat er angefangen, kommt er zu mir. Die haben da sogar eine eigene Methode, wie sie die Drinks ausschenken. Das ist alles klar geregelt, wie die das machen. Da stehen Körbchen für die schmutzigen Löffel, da stehen Dinger für die dreckigen Dinger und das ist alles Reih und Glied. Ja. Man könnte auch sagen, die übertreiben's, aber es ist ordentlich, es ist freundlich, es ist schön, die geben sich Mühe, die wollen exzellent sein. Ja, also ein schönes Beispiel für Exzellenz. Nicht perfekt, weil dort liegt auch mal was herum und schaut vielleicht nicht so gut aus, aber in Summe wollen die exzellent sein und das finde ich beeindruckend. Ja. Also ein schönes Beispiel für Exzellenz. Aber wenn es unser Ziel ist, fehlerlos zu sein, was passiert denn dann? Wenn wir fehlerlos sein wollen, also perfekt sein wollen, dann werden wir erstens enttäuscht und irgendwann vielleicht gar nichts mehr tun. Weil wir schon Angst haben, dass wir Fehler machen könnten, oder? Also es geht mir auch öfter so. Und wenn das passiert, dann hat aber die Angst gesiegt, oder? Und dann hat der Feind gesiegt. Weil dann hat er das erreicht, was er wollte und uns einreden will. Nämlich, er hat uns aus dem Verkehr gezogen. Wir sind gelähmt, wir können nichts mehr bewirken und im schlimmsten Fall gar nichts mehr verändern. Aber wenn wir uns von diesen Erwartungen verabschieden, wie wir sein sollten oder wie Menschen sein sollten, dann befreien wir uns zu dieser Großzügigkeit hin zur Vergebung. Dann sind wir nicht mehr gebunden von irgendwelchen Vorstellungen, Erwartungen, von Fehlern oder möglichen Fehlern und Unsicherheiten. Wir trauen uns, die Dinge zu tun. Und wir trauen uns Dinge zu und sind nicht mehr eingeschränkt. Das heißt, wir können dann kommen, wie wir sind. Das passt auch zu unserer Vision, zu dem, was wir vorhin gesehen haben. Ui, das rauscht so arg, gell? Kann man nichts machen, gell? Ein bisschen leiser drehen, probier mal ein bisschen leiser drehen vielleicht. Hört's mich eh, oder? Es ist nur für die Aufnahme eigentlich. So ist super, so ist besser. Probieren wir es mal so. Genau. Also wir sind nicht mehr eingeschränkt. Wir können kommen, wie wir sind und wir können bringen, was wir haben und ausprobieren, was wir können. Und manchmal können wir sogar Dinge ausprobieren, die wir nicht können oder glauben, nicht zu können. Und das geht manchmal gut und manchmal nicht so gut. Wir machen Fehler, es klappt nicht, aber es macht nichts, ja, weil wir in dieser Vergebung drin sind. Auch Vergebung uns selber gegenüber, ja, nicht nur den anderen. Genau. Und dann können wir was Neues, was Spannendes, was Aufregendes entdecken. Und das bringt Freiheit und setzt auch Neues frei, weil man Neues entdecken kann. Und warum ist das so? Weil diese Vergebung nicht auf ein Recht pocht, ja, nicht auf dieses Recht auf Rache oder Rechtfertigung, sondern Gott ist unsere Gerechtigkeit und diese Gerechtigkeit macht uns frei. Ich habe noch eine schöne Bibelstelle gefunden, die habe ich nicht aufgeschrieben, aber die lese ich euch vor. Die steht im 1. Samuel 24, Vers 20. Da geht es darum, dass der Saul den David verfolgt und ihn in Wirklichkeit umbringen will, ja, der ist ihm ein Dorn im Auge, ja. Und dann dreht sich die Situation aber um. Plötzlich ist der Saul dem David ausgeliefert und der David könnte den Saul eigentlich töten, ja, wenn er wollte. Und er macht's aber nicht. Also er vergibt eigentlich, ja. Dieses Gefühl der Rache und der Rechtfertigung ist bei ihm weg offensichtlich, ja. Er vergibt. Und der Saul steht da, begann laut zu weinen und rief, bist du es wirklich, mein Sohn David? Du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Gerade heute hast du wieder bewiesen, wie großmütig du bist. Obwohl der Herr mich dir ausgeliefert hat, hast du mich nicht umgebracht. Wer lässt schon seinen Feind unbehelligt laufen, wenn er ihn einmal in seiner Gewalt hat? Der Herr möge dich für deine Großzügigkeit belohnen. Der Saul segnet den David da eigentlich. Ja. Der David ist großzügig, der vergibt und der Saul segnet ihn für diese Großzügigkeit. Also ich weiß nicht, wie es euch mit der Vergebung geht. Mir fällt es manchmal nicht so leicht. Ich muss mich manchmal echt überwinden und entscheiden. Aber wenn es mir gelingt, dann komme ich in eine Freiheit rein. Und dann ist Gnade da, dann kann ich großzügig sein und auch wieder segnen. den anderen oder die Situation oder was auch immer vergeben worden ist. Also die Vergebung als ein Aspekt. Der andere Aspekt ist die Gastfreundschaft. Da kommen wir so dieser allgemeinen Vorstellung von Großzügigkeit schon ein bisschen näher vielleicht. Ich habe auch da einen Vers mitgebracht. Im 1. Petrus 4 steht der: Nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Ich finde das einen lustigen Vers irgendwie. Klagt nicht über die Mehrarbeit. Sehr pragmatisch, sehr praktisch und gut. Ja. Ein guter Ratschlag aus der Bibel. Ich habe noch einen anderen gefunden, der ist ein bisschen romantischer. Hebräer 13, Vers 2. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Das ist schon viel lieblicher und romantischer, finde ich. Ja? Kommt darauf an, was für ein Typ man ist, der praktisch-pragmatische oder der lieblich-romantische vielleicht. Man kann sich beides, jeder kann sich seinen Vers zu Herzen nehmen, und der halt seiner Art entspricht. Aber was heißt Gastfreundschaft? Gastfreundschaft heißt Jesus willkommen heißen in Wirklichkeit, ja. Und so vertrauen, dass Gott mich versorgt, wenn ich gastfreundlich bin. Mit dem, was nötig ist. Auch damit, dass ich eine Herzenssprache sprechen kann. Weil jeder Mensch, dem ich in Gastfreundschaft begegne, ist anders. Ja? Ist ein anderer Typ. Und es braucht eine gewisse Herzenssprache für die Menschen. Auch Spontanität vielleicht. Ja? Und auch darauf zu vertrauen, dass Gott auch das gibt und schenkt. Ja? Auch wenn ich vielleicht sonst nicht so spontan bin. Oder nicht so schnell mich an die Herzenssprache eines anderen anpassen kann. Es heißt auch, jeden Besucher oder jeden Menschen, dem ich gastfreundlich begegnen möchte, so zu nehmen, wie er ist. Ja? Bin ich gastfreundlich, wenn ein Obdachloser da reinkommt? Wir haben das in der Sautergasse mal gehabt, da kam ein Mann, der hat wirklich, also der war obdachlos. Ja? Und es kostet uns oft Überwindung, ja? Auf Leute zuzugehen, wenn sie so optisch oder offensichtlich anders sind, ja. Aber schaffen wir das, diesen Menschen gastfreundlich zu begegnen, zum Beispiel? Schaffen wir es mit den Flüchtlingen? Das ist jetzt ein riesiges Thema, ja. Schaffen wir es da? Genauso wie mit einem Bekannten, der ein Bett braucht. Oder mit dem wir befreundet sind, ja, wo es uns leicht fällt, wahrscheinlich. Gastfreundschaft heißt, dass wir unsere Herzen, unsere Häuser und unsere Geldtaschen, Geldbörsel öffnen. Dass wir ein angenehmes Umfeld schaffen. Das den anderen willkommen heißt. Da gehört dazu, dass wir das Essen schön anrichten, das Bett ordentlich herrichten, vielleicht sogar eine Schoki auf den Polster legen. Solche Dinge einfach, ja. Die Leute willkommen heißen halt. Es heißt aber nicht, dass wir uns vor lauter Gastfreundschaft ausbeuten lassen sollen. Das heißt es nicht. Ja. Das wäre das eine Extrem. Das andere Extrem wäre auch hier, aus lauter Angst vor der Ausbeutung gar nichts mehr zu tun. Ja. Wieder in diesen Stillstand und diese Lähmung reinzukommen. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist einfach, Jesus zu fragen. Was willst du, dass ich tue? Ja. Also bei uns ist es zum Beispiel eine Sache, wir wollen gastfreundlich sein als Familie und wir haben ein Gästezimmer. Manche haben Wohnungen, wo das nicht möglich ist, aber wir haben extra eine Wohnung gesucht, wo wir das machen können, zum Beispiel. Ja. Es geht nur eine Person rein, eine zweite auf der Matratze, ja. Es ist ein kleines Gästezimmer, aber das ist das, was möglich ist. Ja. Vielleicht kann man sich auch als Hauskreis fragen, was willst du, Jesus, dass wir tun im Bereich der Großzügigkeit und der Gastfreundschaft? Und auch als Gemeinde zu fragen, was willst du, Jesus, dass wir tun? Und da meine ich jetzt kein Programm damit, dass wir uns ausdenken, sondern einfach wirklich, zum Beispiel ein Hauskreis kann sich fragen, hey, was ist der Herzschlag unseres Hauskreises? Wofür schlägt unser Herz als Gruppe? Was wollen wir tun? Einmal im Quartal zum Beispiel. Ja? Also nur ein Beispiel jetzt. Und das machen wir aber nicht aus einer Pflicht heraus, weil es irgendwer sagt und nicht, weil es die Margit vorne steht und sagt, ihr müsst das machen, sondern aus dieser Herzensüberzeugung heraus, ja, weil es uns berührt, weil uns eine Not berührt, weil uns ein Bedürfnis berührt, das jemand anderer hat. Und weil wir dann ein Segen werden wollen und sein wollen. Es gibt viele Beispiele, ja. Also ich brauche nur schauen, gastfreundliche Menschen in unserer Gemeinde. Ein wunderbares Beispiel ist die Michi, die jeden Sonntag, wenn sie da ist, Kaffeedienst macht zum Beispiel, ja. Samstag, danke. Genau. Und das nicht auslässt, ja. Und die mir sagt, am liebsten würde ich einen Kaffee aufmachen und das jeden Tag als Job machen oder als Hauptberuf machen, ja. Das ist einfach so dieses überströmende Herz, Gastfreundschaft, ja, das ist wunderbar. Ja. Es gibt auch Leute, die Häuser bauen und extra Raum bauen für Kleingruppen. Ja. Zum Beispiel. Oder Bruder mit seiner Frau. Ja. Es gibt Menschen, die das bewusst machen und Menschen einladen und sagen, hey, ich stelle meinen Raum zur Verfügung, ich will gastfreundlich sein. Ich mache mein Haus auf. Wir waren jetzt in England und auch da, ja, also wir haben dann schon so einen Gag gehabt mit unseren Gastgebern dort. Wir waren alle privat untergebracht und irgendwann haben wir gesagt, unsere Gastgeber sind so die Superhosts, die Supergastgeber, ja. Das war unser Running Gag dann schon. Immer wenn sie irgendwas für uns gemacht haben, das Superhost-Rating steigt noch mehr, ja. Die haben uns abgeholt, 2 Zimmer zur Verfügung gestellt. Ja, die Anna wollte dann bei uns im Zimmer schlafen. Ihr Zimmer, das war ganz oben, so ein Art Turmzimmer, das war das Ankleidezimmer. Also wir waren verwöhnt von vorn bis hinten. Die haben uns bekocht und Ausflüge gemacht und wirklich, also Wahnsinn, ja. Also wirklich super Host-Rating, ja. Und Wahnsinn, ja. Aber mit so einer Liebe und so einem Herz, ja. Und klar kann nicht jeder Superhost sein, ja, und super Gastgeber sein, aber die haben das mit so einer Liebe gemacht. Die haben das nicht gemacht, weil sie müssen. Die haben das, man hat wirklich gespürt, wow. Ich habe mich sogar mal an der Schulter der Frau ausgeheult, ja. Auch das war drin, ja. Wow. Genau. Also die Gastfreundschaft. Und das Dritte, was ich noch mitgebracht habe heute, ist das, was am naheliegendsten ist wahrscheinlich. Sein Hab und Gut zu teilen, Zeit und Energie zu teilen. Die Orange zu teilen in dem Fall. In 2. Korinther 9 steht, schon in der Heiligen Schrift heißt es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat. Großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen. Und auch da, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Das ist das Um und Auf. Ja. Teilen, überfließen lassen, helfen. Und das ist ein Ruf an jeden Einzelnen von uns, auch an uns als Gemeinde. Und so können wir auch in dem anderen was freisetzen, indem wir einfach teilen, das, was wir haben. Der Paulus spricht nicht von Spenden und Kollekten. Ja? Ich habe mir durchgelesen, diese Stelle, wo der Paulus sammelt für Jerusalem, ja? Wegen der Hungersnot. Und er ist dann gegangen, hat gesammelt in den verschiedensten Gemeinden und er spricht dann nicht von gewöhnlichen Spenden oder Kollekten, er spricht von Gaben oder gar Liebesgaben. Ja. Und spricht auch wieder diesen Herzschlag an, ja, der zu dieser Großzügigkeit dazu gehört. Nicht aus Pflicht, sondern weil es uns ein Herzensanliegen ist, den anderen zu helfen. Der Helmut wird noch mehr eingehen auf das Thema Geld. Da kommt das vielleicht auch noch zum Vorschein, ja, diese Gedanken, die ich da jetzt reinbringe. Darum will ich auch nur ein paar kurze Gedanken mitgeben, ja. Aber in dieser Bibelstelle, wo der Paulus sammeln geht und Geld sammelt für die Geschwister in Jerusalem, da kommen ein paar so Prinzipien durch auch, wenn es ums Geben geht. Eines davon ist das regelmäßige Geben. Der sagt zu den Gemeinden, macht das jeden Sonntag, damit ihr nicht erst dann anfangen müsst, wenn ich schon da bin. Legt jeden Sonntag das dazu, was euch möglich ist. Dann habt ihr dann nicht auf einmal so einen Berg zu geben. Ja? Und das ist ein wunderschönes Prinzip, diese Regelmäßigkeit, die Treue, die Beständigkeit. Und wirklich nur das zu geben, was möglich ist. Ja? Mehr braucht es eigentlich nicht. Ja? So wie bei diesen Spendenboxen, die man oft wo stehen sieht. Ja, jeder schmeißt ein bisschen was rein und es kommt viel zusammen. Was noch rauskommt aus dieser Bibelstelle, und das steht auch in Apostelgeschichte 20, da steht, ich meine, das kennt auch jeder, das ist so ein gängiger Spruch fast schon, auch in der Welt, geben ist seliger als nehmen. Andere Übersetzungen sagen, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Da kommt durch, dass nicht der Besitz vom Geld oder von Materiellem auch glücklich macht, sondern der Umgang. Wie gehen wir um mit dem, was wir haben? Ein anderes Prinzip, das rauskommt, ist, dass jeder geben kann. Egal, auf welcher sozialen Schicht er steht. Und dass jeder geben soll nach seinen Möglichkeiten. Ja, das sind wirklich ganz einfache Prinzipien eigentlich. Aber wenn man diese Prinzipien zusammenfasst, also die Regelmäßigkeit, das geben sollen und das geben können, dann kommt man zu einem Lebensstil. Und wenn man diesen Lebensstil umarmt, dann wird das zu einer guten und gesunden Gewohnheit, zu einer Großzügigkeit, die irgendwie selbstverständlich ist für uns. Wenn wir das nächste anschauen, das nächste Bild, dann sehen wir da zwei Beispiele. Das ist ganz taufrisch von heute Vormittag, von der Adrenalin vom Richard, wie sie kochen waren. Das verkörpert für mich zwei Dinge. Ja, einerseits das Teilen. Wir teilen als Gemeinde das, was wir haben. Und da hat sich auch dieses Prinzip bewahrheitet schon. Wir haben das angefangen zu einer Zeit, wo unsere Finanzen nicht so großartig waren als Gemeinde. Und sobald wir angefangen haben, war das Budget wieder so, dass wir leicht im Plus waren. Ja? Also es ist ins Plus gewandert. Ja? Also da hat sich für uns rein finanziell, rein am Konto schon mal was verändert, auch ganz schnell, als wir das angefangen haben. So ein schönes geistliches Prinzip irgendwo. Sagt der Martin Bühlmann übrigens auch immer. Wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Das stimmt. Schönes Reich Gottes Prinzip. Genau, und was sich dann noch zeigt bei diesem Kochen im Tageszentrum, ist die Gastfreundschaft, finde ich. Ja, weil wir geben diesen Menschen einen Ort, wo sie hinkommen können, wo wir uns Mühe geben, wo wir sie empfangen, wo wir sie bewirten, wo wir für sie da sind und sie beschenken. Also ein wunderschönes Zeichen von Gastfreundschaft. Und das zweite Bild, das stammt aus England. Die machen dort einmal in der Woche einen Soup Run. Es hat mit Suppe nichts zu tun und auch mit Laufen nicht. Die machen einfach Rucksäcke, füllen da die Tassen rein, Kaffee und Tee. Und dann machen sie, die Hauskreise machen Sandwiches. Dann kaufen sie so kleine Schokoriegel ein, Obst. Und so kleine Getränkepackerl waren noch dabei, glaube ich. Und mit dem gehen sie raus. Und die wissen natürlich schon, wo die Leute sind. Ja, also Obdachlose. Und es kommen auch viele Leute, die zwar Wohnungen haben, aber sehr wenig Geld haben, die quasi auf Wohlfahrtseinkommen, also Gaben angewiesen sind und die einfach zu wenig Geld haben zum Leben. Also die haben uns auch erzählt von Menschen, die fahren im Winter den ganzen Tag Straßenbahn, weil sie sich die Heizung nicht leisten können für ihre Wohnung. Ja. Verbringen einfach jeden Tag in der Straßenbahn. Und das ist sehr traurig, finde ich, ja, wenn sowas sein muss. Aber die begegnen da einer Not, ja. Die gehen jede Woche raus, die kennen die Leute natürlich auch schon und diese Leute warten schon auf die, ja. Die freuen sich drauf, auf das Essen natürlich, aber auch auf diesen Kontakt, dass da wer ist, der ihnen mal kurz zuhört. Und ich meine, es ist nur kurz, ja. Und für sie da ist, ja. Also ein wunderschönes Beispiel auch fürs Teilen und für die Gastfreundschaft. Was braucht's für Großzügigkeit? Ich gebe euch jetzt noch ein paar allgemeine Gedanken mit zum Abschluss. Nach diesen drei Punkten. Was ist die Voraussetzung für Großzügigkeit? Was glaubt ihr? Also Großzügigkeit im Reich Gottes. Konkret. Es braucht Vertrauen. Genau. Es braucht Vertrauen, dass Jesus nicht schläft. Dass Gott mich versorgt. Dass Gott treu ist. Und dass Gott größer ist als meine Ängste vielleicht sogar. Liebe treibt jede Angst aus, das wissen wir. Es treibt auch die Angst aus, die uns vor der Großzügigkeit zurückhält. Und das ist diese Angst, selbst übrig zu bleiben, nicht genug zu haben. Die Großzügigkeit erwartet nichts zurück. Kein Geld, keine Dinge, keine Worte, keine Verhaltensänderungen oder kein bestimmtes Verhalten. Sie ist bedingungslos, nicht aus Pflicht und nicht um irgendetwas zu bekommen. Gleichzeitig bewirkt die Großzügigkeit Segen. Man segnet andere damit und wird gesegnet. Man könnte auch sagen, sie kommt zu einem zurück, wie ich sie am Anfang schon gesagt habe. Die Großzügigkeit erwartet nichts zurück, dafür kommt sie selbst zu uns zurück. Und viele kleine Gesten der Großzügigkeit bewirken oft ein großes, ganzes Bild. Ja. Ich habe da auch ein schönes Beispiel von der Trent Vineyard. Die haben irgendwann angefangen, unter den Brücken, wo die Obdachlosen leben und sich aufhalten, dahin zu gehen, mit denen zu reden, ihnen Essen zu bringen, alles Mögliche. Ja. Und der Dienst, den sie jetzt machen, heißt Arches, also Bögen, ja, von diesen Brückenbögen, die sie halt dort haben oder wo diese Leute gewohnt oder leben, wohnen, kann man nicht sagen. Und mittlerweile ist da was Großes draus geworden. Ja. Es hat klein angefangen mit so kleinen Herzensdingen, dass die Leute einfach mal hingegangen sind und diese Leute kennengelernt haben, ihnen begegnet sind. Und jetzt ist dieses riesen Arches-Projekt draus geworden. Ja. Die haben einen Shop, wo sie Sachen verkaufen, damit das Geld in diesen Dienst reinfließen kann. Die haben eine Warenausgabe, wo man Möbel hinbringen kann, wo sie Familien versorgen, die einfach sich keine Möbel leisten können zum Beispiel. Ja. Die haben sogar Kleingruppen für die Leute. Ja. Da kommen wirklich Obdachlose in die Kleingruppen. Und der Helmut und der Richard und der Andreas, glaube ich, waren dabei, gell? Bei dieser Arches-Kleingruppe. Und der Helmut war ganz berührt eigentlich, ja, wie die Leute dabei sind, ja, wie die da kommen und gesehen werden und sein dürfen, wie sie sind und mitmachen können, ja. Und dann gibt's halt noch diesen Subrun, also da gibt's ganz viele verschiedene Dinge, die zu diesem Projekt gehören und die, ja, ein großes Ganzes machen. Ein schönes. Weil es einfach die Not sieht und den Menschen sieht und dem begegnet und Gutes tut, ja, den Menschen wohltut. Und wisst ihr, einer hat großzügig alles für uns gegeben, nämlich Jesus am Kreuz. Und von diesem Kreuz her können wir großzügig sein, weil er die Quelle ist und nicht das, was wir besitzen oder können und haben. Und oft kommt eben das, was wir brauchen, erst, wenn wir losmarschieren und es ausprobieren und uns darauf einlassen. Ist ja bei vielen so, oder? Nicht nur bei der Großzügigkeit. Genau. Wenn wir jetzt noch die letzte Folie holen, ich sehe schon da. Ich möchte euch ein paar Fragen mitgeben. Vielleicht können wir uns dann kurz Zeit nehmen, um kurz drüber nachzudenken. Wenn ihr wollt, ich bete auch gern für euch. Ich sage euch mal die Fragen. Wo bist du großzügig? Das ist vielleicht leicht zu beantworten. Wo bist du großzügig? Wo fällt es dir schwer, großzügig zu sein? Und was hält dich davon ab? Und welches Pflänzchen der Großzügigkeit solltest du vielleicht pflegen? Oder pflanzen? Vielleicht ist es noch nicht gepflanzt. Vergebung, Gastfreundschaft, Teilen oder was anderes, das dir einfällt. Genau, vielleicht nehmen wir uns nur kurz Zeit. Ja, wer will, kann dann gerne auch zum Gebet kommen. Wenn ihr was anderes braucht, könnt ihr gerne zum Gebet kommen. Ich bin immer zu haben für Heilungsgebet, sei es körperlich oder innerlich. Ich bin auch bereit zu beten, wenn ich das von der Carina angesprochen habe, das mit der Freude, das finde ich wichtig, weil die Freude, die wir im Moment spüren, die eine Emotion ist, ja, vergeht auch manchmal schnell wieder, aber diese Freude, die wir aus Jesus schöpfen können, die bleibt. Genau, also kommt einfach, ja, oder sucht euch jemand anderen, der für euch betet, es muss nicht ich sein. Und nehmen wir uns kurz Zeit. Wenn der Helmut will, kann er auch leise ein Lied spielen, das wir schon gehabt haben. Gut, und dann gebe ich auch das Mikro schon wieder zurück an den Andreas.